Trauer trifft hochsensible Menschen oft besonders tief. Sie erleben Emotionen intensiver, verarbeiten Verluste oft langsamer und nehmen auch die Gefühle anderer stärker wahr. In dieser Episode antworte ich auf die Blogbriefkastenfrage, wie man als hochsensible Familie gut durch diese schwere Zeit kommt. Hallo, schön, dass du zuhörst. Ich bin Annette und hier im Menschenfieber-Audioblog und auch bei meiner Arbeit, dem psychologischen Coaing, dreht sich alles rund ums empathische Abgrenzen. Es geht um Stress, Emotionen, Konflikte und Selbstwertthemen und darum, wie du dich von Druck und Erwartungen anderer befreist. Du bekommst hier Impulse, die zum Reflektieren anregen und Einblicke in meine Coaching-Praxis. Heute geht es, wie schon gesagt, um Trauer und Hochsensibilität. Folgende Nachricht dazu hatte ich im Blogbriefkasten. Liebe Annette, ich bin seit Jahren stille Leserin und finde deine Arbeit einfach großartig. Nun habe ich tatsächlich ein Thema, zu dem ich nicht so viele Artikel finden konnte. Mein Papa ist am 3. Februar ganz plötzlich gestorben. Er war gerade mal 65 Jahre alt. Ich hatte eine sehr enge Bindung zu ihm, meine beiden Töchter auch. Er war ihr einziger Opa und sehr liebevoll. Ich habe schon länger eine Therapeutin, die mich nun auch begleitet. Trotzdem kommt hier nicht die Verbindung von Trauer und Hochsensibilität zustande. Ich selbst und auch meine beiden Töchter sind hochsensibel. Für einen Artikel oder auch Tipps, wie wir alle diese schwere Zeit besser überstehen, wäre ich dir wirklich sehr dankbar. Erstmal danke von Herzen für deine Nachricht. Euer Verlust tut mir sehr leid und ich wünsche dir und deiner Familie alles Liebe und viel Kraft, um diese schwere Zeit gut zu überstehen. Trauer ist ein sehr großes und komplexes Thema. Ich glaube, dass sich der grundlegende Umgang mit Trauer als hochsensible Person im Grunde gar nicht so sehr von dem weniger sensibler Menschen unterscheidet. Die Trauer wählt immer ihren eigenen Weg. Trotzdem gibt es natürlich ein paar Besonderheiten, die sehr sensible Menschen während der Trauer erleben. So nehmen hochsensible Menschen Trauer nicht nur tiefer wahr, sondern oft in chaotischeren Wellen, die lange anhalten und unerwartet wieder auftauchen können. Sie trauern möglicherweise insgesamt länger als weniger sensible Menschen und nehmen dabei nicht nur ihre eigene Trauer tiefer wahr, sie spüren oft auch die Trauer anderer. Das kann dazu führen, dass sie sich für das Wohlergehen ihrer Mitmenschen verantwortlich fühlen und sich dadurch selbst überfordern oder ihre eigenen Gefühle hinten anstellen. Außerdem gehen Hochsensible meist intensiver auf Sinnsuche. Die Gedanken kreisen oft um grundlegende Fragen wie zum Beispiel, was bedeutet Leben überhaupt oder was bleibt von uns, warum sind wir hier? Es kann das Gefühl aufkommen, bereits viel versäumt zu haben und kostbare Lebenszeit zu verschwenden, was zu dem starken Bedürfnis führt, den eigenen Platz im Leben oder die eigene Berufung zu finden. Und natürlich ist auch Reizüberflutung ein noch größeres Thema als sowieso schon. Auf der einen Seite muss Kraft fürs Verarbeiten der Trauer aufgewendet werden, auf der anderen Seite wird der Verlust als starke Bedrohung erlebt. Dadurch reagieren Hochsensible noch empfindlicher auf sämtliche Reize. Ja, also nicht nur auf Geräusche und Menschen, sondern auch auf Aufgaben und Erwartungen. Da du therapeutisch begleitet wirst, verfügst du bereits über einen sicheren Raum, der dir hilft, deine Trauer aufzuarbeiten. Natürlich gibt es zusätzliche Herausforderungen im Alltag, besonders weil du selbst hochsensibel und auch Mutter hochsensibler Kinder bist. Und vielleicht ist der erste wichtige Punkt der, dass es absolut okay ist, wenn du Situationen, die dich zwischen den Sitzungen herausfordern, nicht direkt bewältigen kannst. Manchmal reicht es völlig aus, diese Momente wahrzunehmen, sie zu notieren und dann in die nächste Sitzung mitzunehmen. Dieses Nichtstun kann sogar das Beste sein, was du in dem Moment machen kannst und die Situation reguliert sich dadurch wie von selbst. Trotzdem kann es sinnvoll sein, wenn du diese Situation in der Therapie ansprichst. Obwohl es erledigt zu sein scheint, ja, denn vielleicht gibt's doch noch was, was sich dadurch zeigt. Auf jeden Fall aber sorgt das Drüberreden dafür, dass sich deine Regulationserfahrung kognitiv verankert, also dass du sie nicht nur fühlst, sondern auch gedanklich einordnen und dich später bewusst daran erinnern kannst. Das wiederum hilft dir, mit anderen herausfordernden Situationen bewusst umzugehen. Auf der anderen Seite solltest du nicht alles, was dich belastet und beschäftigt, für die Sitzungen aufheben. Plane auch zwischen den Sitzungen regelmäßig Zeit für dich selbst ein. Und wenn es nur ein paar Minuten sind, in denen du dich ungefiltert deiner Trauer hingeben oder dich einfach nur mal mit einer Tasse Tee zurücklehnen kannst. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Gespräche in der Therapie oft um den Verlust drehen. Das ist natürlich wichtig, trotzdem braucht es vor allem zwischen den Sitzungen auch Momente, in denen du nicht die Trauernde bist, sondern einfach nur Mensch. Du kannst die Trauer da sein lassen, dich niedergeschlagen fühlen und trotzdem Dinge tun, die dir Freude machen oder für besondere Wohlfühlmomente sorgen. Denn neben all der Trauer gibt es auch ganz viel Leben. Die Trauer ist nun ein Teil davon. Sie ist aber nicht alles und sie muss auch nicht weg. Wenn man sich therapeutisch begleiten lässt, kann sich außerdem das Gefühl einschleichen, dass man Fortschritte machen muss. Das ist wie eine unausgesprochene Erwartung. Falls es dir so geht, mach dir bewusst, dass du als hochsensible Person Ereignisse tiefer verarbeitest. Es ist okay, wenn es länger dauert. Wobei Trauer sich grundsätzlich schwer vergleichen lässt. Auch weniger sensible Menschen haben da ihren ganz eigenen Rhythmus. Und damit kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Du hast geschrieben, dass in deiner Therapie die Verbindung von Trauer und Hochsensibilität nicht zustande kommt. Vielleicht liegt es daran, dass es für Trauer keine Checkliste gibt, die abgearbeitet wird. Jeder darf und muss seinen eigenen Weg in seinem eigenen Tempo gehen. Es kann sein, dass dieser Punkt für deine Therapeutin selbstverständlich ist und sie daher nicht gezielt auf die Hochsensibilität eingeht. Mich würde jetzt interessieren, was genau dir da fehlt. Also, an welchen Stellen fühlst du dich nicht richtig verstanden? Wie genau äußert sich das? Wo nimmst du Lücken wahr? Und hast du deine Therapeutin darauf schon mal angesprochen? Also, hast du selbst versucht, deine Hochsensibilität in die Gespräche einzubringen? Wenn ja, wie hat sie darauf reagiert? Auch wenn manches in der Therapie vielleicht offen bleibt, kannst du selbst einiges tun, um dich zu stabilisieren und deine Kinder gut in ihrer Trauer zu begleiten. Dafür ist es wichtig zu wissen, dass Traueremotionen oft in Wellen kommen. Die können auch mal länger anhalten und auch nach einer gewissen Zeit unerwartet wieder auftauchen, wenn man denkt, das wäre eigentlich schon vorbei. Manchmal reicht dafür ein kleiner Auslöser, wie zum Beispiel ein Geruch oder ein Lied, und auch die alte Trauer macht sich plötzlich wieder bemerkbar und wirkt wieder relativ frisch. Versucht in diesen Wellen zu schwimmen, statt gegen sie anzukämpfen. Solche Momente sind keine Rückschritte, sondern ein wichtiger Teil der Verarbeitung. Lasst euch nicht vom Rhythmus anderer und vielleicht auch weniger sensibler Menschen verunsichern. Als sehr sensible Personen spürt ihr nicht nur eure eigene Trauer, sondern auch die der anderen, auch ohne dass offen darüber gesprochen wird. Das heißt, du spürst die Trauer deiner Kinder und deine Kinder spüren deine Trauer. Dazu mischt sich vielleicht noch die Trauer anderer Menschen, die deinen Vater kannten, oder auch die Gefühle der Unsicherheit und Überforderung eurer Mitmenschen, die nicht immer wissen werden, wie sie mit euch und eurer Situation am besten umgehen sollen. Es kann sein, dass deine Kinder sich verantwortlich fühlen, deine Trauer oder die Emotionen eures Umfelds mitzutragen und dafür zu sorgen, dass es allen wieder gut geht. Zeige deinen Kindern deshalb, dass es okay ist, traurig zu sein und dass du, auch wenn du selbst gerade traurig bist, trotzdem als Mama für sie da sein kannst. Es muss nichts weggemacht werden, es ist absolut in Ordnung zu fühlen, was immer ihr gerade fühlt. Kinder können manche Gefühle noch nicht gut einordnen und benennen, auch vielen Erwachsenen fällt das schwer. Redet offen darüber, wie ihr euch fühlt und versucht, passende Worte für diese Gefühle zu finden. Zum Beispiel, dieses Drücken in deiner Brust könnte Traurigkeit sein. Oder, wenn dein Bauch sich so anspannt, fühlst du dich vielleicht unsicher oder ängstlich? Oder, die Hitze in deinem Gesicht, ist das vielleicht Wut? Redet auch über den Tod und das Sterben, wenn ihr das möchtet. Gerade Kinder haben viele Fragen und oft auch ihre ganz eigenen Vorstellungen, die ganz schön beängstigend sein können. Wenn sie darüber reden dürfen, gibt das nicht nur für den Moment Sicherheit, es stärkt auch ihr Selbstvertrauen und das Vertrauen in Erwachsene. Der Tod bleibt etwas Trauriges, aber darüber zu reden nimmt ein bisschen den Schrecken und hilft, die Trauer zu verarbeiten. Es macht das Unbegreifliche ein wenig greifbarer und kann euch als Familie noch näher zusammenschweißen. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, neben der Trauer gibt es auch ganz viel Leben. Die Trauer muss und sollte nicht immer ein zentrales Thema sein, auch Freude und Lachen sind erlaubt. Es kann sein, dass sich vor allem bei den Kindern Schuldgefühle einschleichen, wenn sie schöne Momente genießen und wieder lachen. Es kann sich anfühlen, als würde das bedeuten, dass sie ihren Opa vergessen. Die Freude gehört aber genauso zum Leben wie die Trauer und es kann beides gleichzeitig existieren. Wenn wir trauern, sind wir ja nicht durchgehend traurig, also Trauer ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Und in diesem Prozess lernen wir neben all dem Schmerz auch vieles über das Leben, unsere Werte und Beziehungen. Das kann übrigens dazu führen, dass die Trauer einen verändert. Eure Verlusterfahrung ist nun ein Teil eures Lebens. Ja, und dieser Teil lässt sich nicht einfach auslöschen. Es kann sein, dass ihr nicht wieder die Alten werdet. Was nicht heißt, dass ihr nicht wieder glücklich sein könnt. Versucht nicht zu sehr an Vergangenem festzuhalten und lernt euch selbst neu kennen. Schicksalsschläge bringen oft die Frage nach dem Sinn und dem großen Ganzen mit sich. Also warum ist ausgerechnet ihm das passiert? Was bedeutet das für mein Leben oder für unser Leben? Wieso sind wir überhaupt hier, wenn wir doch alle wieder gehen müssen? Was ist der Sinn des Lebens? Woran glaube ich? Ist der Verstorbene wirklich weg oder ist er nur woanders? Gibt es einen Weg, weiterhin in Verbindung zu sein? Diese Fragen lassen sich natürlich nicht abschließend klären und jeder muss seine eigenen Antworten darauf finden. Hier können kreative Ausdrucksformen und kleine Rituale helfen, diesen inneren Prozess greifbar zu machen und sich zu orientieren. Ihr könntet zum Beispiel mit einem Abschiedsritual starten, das nicht nur loslässt, sondern auch verbindet. Ein Beispiel dafür wäre eine Art Windpost. Dafür gestaltet ihr ein kleines Windspiel oder einzelne Anhänger, die ihr draußen an einer schönen Stelle befestigt. Auf der Terrasse, im Garten, im Wald. Völlig egal. Das kann was ganz Einfaches sein, mit Bildern oder Worten oder einfach nur aufgeladen mit euren Gedanken. Und immer wenn der Wind durch diese Anhänger weht, trägt er eure Botschaft weiter. Was ich auch immer ganz schön finde, ist, wenn ein symbolischer Ort für den Verstorbenen geschaffen wird. Das kann eine einzelne Kerze sein, ein Stein, eine Pflanze oder eine kleine Box mit Erinnerungsstücken. Irgendwas, das immer da ist und womit man sich verbunden fühlt. Und wenn euch danach ist, dann zündet ihr diese Kerze einfach an oder ihr öffnet die Box und erzählt laut oder in Gedanken, was euch gerade beschäftigt. Vielleicht gefällt euch aber auch die Idee von einem Sternenbriefkasten, wo ihr, wann immer euch danach ist, Briefe einwerfen könnt. Diese Briefe könnt ihr dann als Erinnerung aufbewahren oder in regelmäßigen Abständen verbrennen und dabei zusehen, wie der Rauch samt eurer Botschaften zum Himmel aufsteigt. Auch ein Erinnerungstagebuch ist eine schöne Möglichkeit, die Trauer zu verarbeiten und gleichzeitig verbunden zu bleiben. Trauer ist nicht nur ein emotionaler, sondern auch ein physischer Prozess. Es kann sein, dass ihr euch phasenweise müde fühlt und euch nur schwer konzentrieren könnt, obwohl ihr eigentlich nicht viel tut. Vielleicht kommt es auch häufiger zu körperlichen Beschwerden wie Kopf-, Bauch- oder Rückenschmerzen. Ja, ihr seid womöglich einfach stellenweise anfälliger für Stress und Reizüberflutung. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euch Rückzugsräume schafft. Nehmt Unterstützung an. Ihr müsst nicht alles allein schaffen und wie gewohnt funktionieren. Reduziert auch soziale Verpflichtungen, soweit es euch möglich ist. Sollten die Menschen in eurem Umfeld sich zurückziehen, kann es daran liegen, dass sie einfach nicht wissen, wie sie am besten für euch da sein können. Sagt, was ihr braucht und was genau euch gerade helfen würde. Besonders für hochsensible Menschen, die oft mit intensiven Gedanken und Gefühlen leben, kann ein Trauertagebuch eine große Hilfe sein, den Verlust zu verarbeiten. Ihr könnt alles, was sich im Inneren anstaut, einfach rausschreiben, ohne dass ihr euch rechtfertigen oder erklären müsst. Schreiben entlastet und das Ausformulieren der Gedanken kann dafür sorgen, dass man sich geordneter fühlt und auch seine eigenen Wahrnehmungen und Gefühle besser versteht. Hört ihr dazu gerne auch mal die Episode 29 übers Freewriting an. Durch das Aufschreiben entlastet und sortiert ihr aber nicht nur, ihr dokumentiert auch eure Entwicklung. Die passiert wahrscheinlich eher schleichend, sodass ihr sie kaum bewusst wahrnehmt. Wenn ihr nach einer gewissen Zeit eure alten Einträge mal wieder anschaut, könnt ihr all die kleinen Schritte erkennen, die ihr in der Trauer schon gegangen seid. Besonders an Tagen, an denen alles wieder schwer erscheint, kann das Kraft geben und Mut machen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Trauer ist ein Prozess. Und dieser Prozess durchläuft verschiedene Phasen, nur verlaufen diese Phasen nicht linear in einer festen Reihenfolge. Jede Trauer ist anders, hat ihren eigenen Rhythmus und äußert sich auf ihre ganz eigene Art und Weise. Es gibt kein zu lange Trauern. Ihr geht in eurem eigenen Tempo. Ja, und das kann auch bedeuten, dass ihr erst nach Monaten oder sogar nach Jahren tiefer in bestimmte Gefühle eintaucht. Die Zeit allein heilt nicht alle Wunden und manchmal unterdrückt man seine Trauer. Irgendwann kommt sie dann aber doch wieder an die Oberfläche und man kann wieder ins aktive Verarbeiten gehen. Das kann dauern, muss aber nicht. Auf der anderen Seite kann Trauer auch nach außen hin unsichtbar sein, ohne dass sie unterdrückt wird. Manche Menschen funktionieren weiter und wirken, als hätten sie es gut verarbeitet, setzen sich aber im Stillen mit der Trauer auseinander und leiden natürlich auch dementsprechend. So wie es kein zu lange Trauern gibt, gibt es auch kein falsches Trauern. Setzt euch nicht selbst unter Druck und lasst euch auch nichts einreden. Falls du nach etwas zum in die Hand nehmen suchst, kann ich dir sehr das Buch »Weil du mir so fehlst« von Bosse empfehlen. Das hat bei uns seit Jahren einen festen Platz im Regal. Das ist ein Mitmachbuch, das vor allem Kindern helfen soll, Trauer zu verstehen und zu verarbeiten. Gleichzeitig kann es Erwachsenen helfen, trauernde Kinder zu begleiten, sich aber auch mit dem eigenen Trauerprozess zu befassen. Ich persönlich empfinde dieses Buch als eine gute Orientierung durch die Trauer. Es erklärt, es tröstet, es leitet dazu an, auf ganz eigene Art Abschied zu nehmen und mit all dem umzugehen. Und auch für Erinnerungen ist dort Platz. Ihr könnt in das Buch direkt reinschreiben, reinzeichnen, Bilder und Erinnerungen einkleben. Ihr könnt es aber auch sehr gut einfach nur lesen und als Inspiration für eigene Trauertagebücher nutzen. Ich verlinke dir das Buch mal in den Shownotes. Also, ich fasse kurz zusammen. Hochsensible Menschen trauern oft besonders intensiv. Sie nehmen nicht nur ihre eigenen Gefühle stärker wahr, sondern spüren auch die Emotionen ihrer Mitmenschen. Das kann die Trauer schwerer und vielschichtiger machen. Wichtig ist, Trauer darf Zeit brauchen und muss nicht schnell verarbeitet werden. Außerdem solltest du im Blick behalten, dass Trauer körperlich und geistig erschöpfen kann. Als hochsensible Mutter ist es besonders wichtig, dass du auf deine Grenzen achtest. Schaffe dir Rückzugsräume, nimm Unterstützung an und nutze deine Therapie als Anker. Gebt euch den emotionalen Wellen hin, statt dagegen zu rudern. Natürlich kann auch das kurzzeitig zu Reizüberflutung führen. Insgesamt ist es aber gesünder und kräfteschonender. Keiner von euch muss so tun, als wäre alles okay, nur damit der andere nicht noch mehr leidet. Redet offen über eure Trauer und auch über den Tod. Es geht auch darum, gemeinsam durch die chaotischen Phasen der Trauer zu gehen, statt sie alleine tragen zu wollen. Rituale, kleine Erinnerungsorte und liebevolle Gespräche helfen euch, euren eigenen Weg durch diese schwierige Zeit zu finden. Vergesst darüber hinaus aber nicht das Leben. Es darf auch schöne Momente geben und gelacht werden. Das bedeutet nicht, dass ihr den Verstorbenen dadurch vergesst. Gerade Kinder können hier Schuldgefühle entwickeln. Das gleichzeitige Spüren von Trauer und Freude kann sie überfordern. Zeige deinen Kindern, dass es absolut in Ordnung und sogar wichtig ist, während der Trauer auch Freude zu erleben. Es kann helfen, den Verstorbenen daran teilhaben zu lassen. Auch hierfür könnt ihr kleine Rituale kreieren. Denkt immer daran, dass es keinen Zeitplan gibt, der eingehalten werden muss und dass jeder auf seine Art trauert. Trauer ist ein intensiver Prozess, der bei Hochsensiblen oft tiefer geht und länger dauert. Aber gerade diese Tiefe macht es auch möglich, eine sehr besondere und liebevolle Verbindung zum Verstorbenen zu bewahren. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Wenn du Fragen hast oder deine Gedanken und Erfahrungen mit mir teilen möchtest, wenn du etwas ergänzen willst, kommentiere am besten direkt unter dem zugehörigen Blogartikel auf meiner Website. Du kannst mir aber auch eine Mail schreiben oder deine Fragen und Gedanken anonym über den Blogbriefkasten einsenden. Alle Links und Infos findest du in der Episodenbeschreibung bzw. in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben. Trag dich deshalb gern für die Menschenfieberpost ein. Dann schreibe ich dir immer, wenn es was Neues gibt, und du kannst mir auch jederzeit auf meine Mails antworten und mir erzählen, was dich so bewegt und beschäftigt. Danke für deine Zeit. Wenn du möchtest, bis zum nächsten Mal.